Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, Mai Nguyen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Sarah von Yoga Slackers. Das ist eine Kombination aus Acro-Yoga und Slacklining. Und sie ist auch an sich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und ich dachte, ja, dass ich sie einfach mal ganz spontan hier zu meinem Podcast einlade. Und wie ihr hört, mit Sicherheit werdet ihr es hören, weil ich ein ziemlich geiles Mikro habe, hört ihr einfach die Vögel im Hintergrund zwitschern. Das ist so hart geil. Also genießt mal unsere Unterhaltung hier. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und in den Shownotes findet ihr auch alle Kontaktdaten zur Sarah. Und jetzt legen wir einfach mal los. Hi Sarah, cool, dass du da bist.
Hi Mai, danke, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Also ich habe gelernt, du bist eine Yoga-Slack-Lehrerin.
Genau, Yoga-Slackers-Teacher.
Yoga-Slackers-Teacher.
Ja, Yoga-Slacker kommen ja aus den Staaten, deshalb Teacher. Und Yoga Slackers ist bisher noch ein, wo mittlerweile, ich glaube, über 150 Yoga Slacker Teacher gibt es. Und uns vereint, dass wir Slackline lieben, Yoga lieben und Akrobatik lieben. Und das Abenteuer. Und mir wird jedenfalls eingeredet, dass Conditioning auch ein Teil davon ist.
Was genau ist Conditioning?
So wie Zirkeltraining oder Übungen, Training, die man macht, die weniger Spaß machen, behaupte ich.
Okay.
Die aber deinen Körper trainieren und dein Slackline, Yoga, Akrobatik alles besser macht.
Okay. Und du sagst, das ist aber nicht so deins?
Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich kein großer Conditioning-Fan bin. Man muss sich ein bisschen dazu treiben. Aber immer, wenn ich es durchziehe und dann das mitmache, spüre ich natürlich sofort die Vorteile und Benefits.
Was ist so dein Liebling von den ganzen Yoga-Slacker-Sachen?
Ich denke mal, dass ich sehr stark auf der Akrobatik-Seite bin, einfach weil ich das besser kann als Slackline. Beim Slackline betrachte ich mich selbst noch als Anfänger. Natürlich kann ich schon einige Sachen, auch ein paar Yoga-Posen auf der Slackline, aber im Vergleich zu den richtig guten Yoga-Slackern bin ich da auf der Slackline noch ein ganz kleines Licht.
Okay. Und ich habe auch verstanden, also dass gerade bei Yoga-Slackers das Spannende ist, dass es eben Acro-Yoga und eben das Slacklining verbindet, was ja sowieso oft tatsächlich nebeneinander her stattfindet. Ne? In vielen Parks, Jams gibt es eine Slackline einfach direkt neben den Acro-Yogis und die springen dann hin und her und ihr habt einfach gedacht, boah geil, machen wir es einfach direkt zusammen.
Genau, es ist super, dass man es endlich mal verbindet. Und genau, es gibt viele Slackliner und viele Acro-Yogis. Es gibt auch viele, die beides machen. Aber ja, die Yoga-Slackers sind auf die Idee gekommen, das zu verbinden. Das heißt, du kannst Posen, die du auf einem Partner, auf einer Base fliegen würdest, auch auf einer Slackline fliegen. Oder andersrum, bekannte Slackline-Posen versuchen wir zu übertragen auf einen menschlichen Körper, dass die Base für uns die Slackline ersetzt.
Und wie bist du zu Yoga Slackers gekommen? Warst du erst Acro-Yogini oder warst du erst Slacker?
Ich war zuerst Acro-Yogi und war bei der Move Kopenhagen, ein Festival, wo es Acro-Yoga, Yoga, Tanz, aber halt auch Slackline, Parkour und Klettern und alle möglichen Sportarten gibt. Und bin mit der Intention hingegangen, die Acro-Yoga-Workshops zu besuchen. Hab dann aber die Slackliner kennengelernt und mich ein bisschen in die Slackline-Praxis verliebt. Zum einen in die Community, weil die sehr unterstützend und offen sind und auch die weltbesten und super Profi-Slackliners auf dem Boden geblieben sind und ich habe nie Überheblichkeit oder Arroganz erlebt.
Du hattest mir vorhin noch von deiner ersten Erfahrung quasi mit einem Slacker erzählt.
Ach ja, genau. Es gab beim Mittagessen bei Move, ich war mit einer Freundin da und es war ein ganz normaler Smalltalk, dass ein anderer Teilnehmer uns fragte, hey, für welche Sportarten seid ihr hier? Das war so der klassische Smalltalk da. Wir sagen, ja, wir sind fürs Acro-Yoga hier und du, was machst du? Ja, ich bin Slackliner. Und dann habe ich halt direkt gesagt, ja, nee, Slackline ist irgendwie nichts für mich. Ich habe das mal probiert und es ist super schwierig. Ich bleibe keine Sekunde drauf und das geht einfach nicht. Und dann hat er halt erzählt, dass Slackline jeder lernen kann. Wirklich absolut jeder, egal wie groß, klein, alt, jung. Und man muss nur Geduld und ein bisschen Disziplin mit Ausdauer mitbringen. Weil es normal ist, dass kein Mensch kann direkt auf einer Slackline stehen. Die wackelt halt, die gibt Schwingungen und vor allem das, was du reingibst, bekommst du auch zurück. Und er hatte mir das Rezept gegeben oder meinte mir, okay, gib Slackline nochmal eine Chance. Und zwar nur 10 Minuten pro Tag an 5 aufeinanderfolgenden Tagen und du wirst es lieben. Und so war es.
Cool. Und am Ende hat sich auch noch herausgestellt...
Am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch, mit dem ich gesmalltalkt habe, ich wusste nicht, wer das ist. Ich hatte mir am Anfang auch nicht den Namen gemerkt. Und am nächsten Tag hat er bei diesem FN einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ich dachte mir so, huh. Ja. Und ja, ist wohl einer der aktuell weltbesten Slackliner.
Super cool. Also eine sau die coole Geschichte, dass da einfach, dass du einfach mal eben mit einem der weltbesten Slackers irgendwie quatscht und der dich da ja zum Slacken bringt.
Ja. Und genau, anschließend war halt nach diesem Event die Frage, okay, wie kann ich, dann wusste ich, will ich im Urlaub, im nächsten aktiven Urlaub Slackline oder Acro-Yoga machen, weil bisher war es Acro-Yoga und ich würde am liebsten beides machen. Und ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie habe ich die Yoga Slackers gefunden und das Yoga Slackers Thailand Retreat, das einmal im Jahr im Dezember stattfindet, in Thailand offenbar. Und dort habe ich mich angemeldet, die Yoga Slackers kennengelernt und folge denen seither. Und habe letztes Jahr im September deren Teacher-Training gemacht.
Und du bist, so wie du gerade strahlst, immer noch sehr, sehr glücklich und froh über die Entscheidung.
Absolut, es gibt nichts Besseres.
Und du bist auch hier, also wir sind gerade auf der German Cooler, falls ihr euch gerade wundert, wo wir eigentlich genau hier sind, mitten im Wald. Und hier auf der German Cooler bist du, zumindest beim Teacher Gathering, also vor der Cooler, bist du auch mit zwei ziemlich coolen Leuten hier, ne? Mit der Raquel und dem Sam.
Genau, Sam ist Co-Founder der Yoga Slackers. Also Jason und Sam haben die Yoga Slackers gegründet. Mhm. Und Raquel ist dazugekommen, ich weiß gar nicht, vor circa 6 Jahren oder so. Es ist jetzt Sams Freundin.
Ah, okay. Das ist ja auch spannend, dass du dann quasi mit den beiden, mit denen tust du dann hier durch Deutschland gerade?
Genau, ich habe die beiden überredet, nach Deutschland zu kommen. nachdem ich denen nach Thailand, nach USA, Puerto Rico, Marokko gefolgt bin, meinte ich, ihr müsst jetzt auch mal nach Deutschland kommen. Und am Wochenende, weshalb wir leider nicht zur aktuellen zur eigentlichen German Cooler bleiben können, ist, es gibt das Slackline Festival NRW, bei dem wir unterrichten werden, sowohl Slackline-Yoga wie auch Acro-Yoga. Und passenderweise ist darauf das Wochenende die Move Copenhagen, wo die beiden auch unterrichten werden. Und ja, so kommt es, dass sie für 2,5 Wochen hier sind.
Super cool. Da haben wir ja hochkarätige Gäste hier.
Auf jeden Fall.
Und da das hier ja auch ein Acro-Podcast ist, ein Acro-Yoga-Podcast, würde mich auch mal interessieren, wie bist du eigentlich zu Acro-Yoga selber gekommen? Weil du hast ja erzählt, du warst erst beim Acro-Yoga, bevor du Slacken gefunden
genau.
hast.
Genau, vorm Slackline Acro-Yoga und vorm Acro-Yoga war ich eigentlich Lindy-Hop-Tänzer.
Was ist Lindy-Hop?
Lindy-Hop ist ein Paartanz zur Musik der 30er Jahre, also Big Band Swing Music.
Okay.
Und es ist... ein sehr spielerischer Tanz, also kein geschlossener Paartanz, sondern der wird sehr offen getanzt, wo sowohl, nicht Bass und Flyer wollte ich schon sagen, sondern wo Leader und Follower viele Freiheiten haben. Aber leider hatte ich dann eine Verletzung am rechten Sprunggelenk, am Knöchel, weshalb ich nicht mehr tanzen konnte. Und dann hat aber... habe ich Akro oder Akrobatik gefunden über einen anderen Tänzer, der aber auch Akrobat ist und über Social Media bei Facebook Videos von Acro-Yoga gepostet hat.
Ach Mensch, dieses Social Media.
Und dann habe ich ihn angeschrieben und gefragt, hey, was ist, also es war kein Video von ihm selbst, sondern ein Acro-Yoga-Video und ich habe ihn gefragt, hey, was ist denn das und wo kann man das lernen und machst du das auch? Und dann hat er mir geantwortet, dass er kein dass in dem Video Acro-Yoga zu sehen ist, er selbst aber Akrobatik macht. Und ich sollte es einfach mal googeln, das findet sich bestimmt. Genau, und so war es auch. Ich habe zu der Zeit im Ruhrpott gewohnt. Dort habe ich nicht wirklich was gefunden zu der Zeit. Aber es gab ein 5-tägige Immersion-Acro-Yoga in Hamburg. Und dann bin ich gerade mal nach Hamburg gefahren und hatte meine ersten 5 Tage Acro-Yoga.
Ach cool, war es eine Solar- oder eine Luna-Immersion?
Das war eine Elemental-Immersion, also beides.
Ah, cool. Genau. Mit wem? Weißt du es noch?
Ja, mit Luzi und Almut waren meine ersten Acro-Yoga-Lehrer.
Cool. Ja, perfekt.
Und Luzi und Almut sind ja übrigens auch die Organisation dieser German Cooler. Genau, und das war mein Einstieg und das war der perfekte Ersatz fürs Tanzen. weil ich natürlich schon sehr traurig war, dass ich eine geliebte Sportart aufgeben musste.
Warum perfekter Ersatz? Was hat dir so gut am Akro gefallen?
Ich konnte nicht mehr tanzen, weil ich vom Körper, vom Knöchel her nicht mehr bouncen konnte. Und beim Akro-Yoga ist man als Flieger zumindest ja oft in der Luft und die Füße haben gar keinen Boden oder irgendwas Kontakt. Und das andere Schöne ist natürlich die Gemeinschaft und das gemeinsame Spielen, was beim Tanzen auch ist. Beim Tanzen gibt es die Workshops und man lernt zusammen. Es ist ja auch ein Partnertanz, also geht es nicht alleine. Und dann gibt es Social Jams, Social Dance, ich mische schon alle Begriffe. Social Dance.
Geil, Social Jams, müssen wir mal einführen.
Aber hier, genau, das ist ein Kombi-Auswahl. Nein, es gibt Social Dance beim Lindy Hop, wo dann entweder Live-Musik oder auch Musik vom Band gespielt wird. Und man tanzt einfach und man hat, den Abend tanzt man auch nicht mit einem festen Partner, sondern tanzt 2, 3 Lieder mit einem und dann fordert man den nächsten auf oder wird aufgefordert. Mhm. Das ist sehr interaktiv. Und das ist beim Acro-Yoga, finde ich es halt auch schön. Es ist natürlich cool, einen festen Trainingspartner zu haben. Aber Acro-Yoga funktioniert auch absolut ohne Partner. Man kann in einer fremden Stadt, einem fremden Ort, man kennt niemanden, man guckt einfach auf Facebook Acro-Yoga die Stadt Jam und findet irgendwas, geht
das
dorthin.
Stimmt.
Und kann sofort mit den Leuten spielen, auch wenn man niemanden kennt. Hm. Und wird immer herzlich aufgenommen.
Und halt danach ganz viele neue Freunde in einer neuen Stadt.
So ist es. Ich glaube, ich habe mittlerweile wirklich quer durch Deutschland kenne ich irgendwelche Acro-Yogis, also nicht in jeder Stadt, aber in jedem Raum.
Mhm. Ja, das ist für mich auch was Acro-Yoga total ausmacht. Also ich glaube mittlerweile, ich habe irgendwann angefangen, so eine Liste zu führen, wer in welcher Stadt eigentlich lebt, weil ich bin dann immer zu Besuch irgendwie in Hamburg und denke so, jetzt bin ich in Hamburg. Und eigentlich kenne ich hier ganz viele, aber dann fällt einem nicht ein, wen man eigentlich kennt. Und so habe ich eigentlich, tatsächlich irgendwie in jedem Raum oder jeder größeren Stadt mittlerweile eigentlich bestimmt 2, 3 Couches, auf denen ich schlafen kann, wenn ich zu Besuch bin.
Genau. Und das funktioniert nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit.
Das stimmt. Das stimmt wirklich. Und du hast mir erzählt, dass du sehr spät eigentlich mit dem Acro-Yoga angefangen hast, ne?
Plötzlich. Ja. Ich habe, jetzt muss ich verraten, wie alt ich bin.
Ja, aber das sieht man dir nicht an.
Die asiatischen Gene. Nein, die gesunde Ernährung.
Genau.
Gute Lebensweise. Ich habe vor 4 Jahren mit Akrobatik angefangen und das war 2015 und da war ich 38.
38, krass. Also ich finde es super cool und deswegen frage ich auch explizit, weil normalerweise fragt man ja im Deutschen zumindest nicht nach dem Alter. Im Vietnamesischen schon, aber das ist wieder ein anderes Thema. Weil ich finde, ganz, ganz viele Vorurteile und Ängste gegenüber Acro-Yoga hängen einfach mit dem Alter zusammen oder auch mit der Körperkondition. Ne? Oh nee, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu stark, sagen die Leute in der Regel nicht, aber die sagen dann statt stark, ich bin zu tight, zu...
Ja.
Ne? Und deswegen finde ich super spannend, dass du mit 38 erst angefangen hast, wo andere dann schon sagen, oh nee, da bin ich ja jetzt alt.
Ja, also diese Sorge oder dieser Gedanke ist absolut unberechtigt. Wobei ich zugeben muss, dass ich früher auch so gedacht habe, mit Mitte 20 habe ich, ich wollte den Kampfsport neu anfangen, irgendwie Kung-Fu, Karate, und dachte so, nee, ich bin zu alt, das hätte man irgendwie in den Frühjahr anfangen müssen. Aber zum Glück hat sich dieses Gedankenbild geändert und ich weiß nicht warum, da müsste ich jetzt länger nachdenken, woher es kam, aber mit Mitte, Ende 30 kam plötzlich so, ich kann noch alles lernen, ich kann noch alles neu anfangen. Und und Acro-Yoga war einfach so schön, Weil ich glaube auch bei der ersten Immersion, bei der ich war für 5 Tage, da waren junge Menschen, alte Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, kleine Menschen. Und Acro-Yoga kann jeder lernen. Natürlich später, wenn du krasser werden willst und die solar-akrobatische Sache machen möchtest, musst du schon ein bisschen trainieren. Aber der Einstieg und das Spaß haben, die Gemeinschaft, das geht bedingungslos.
Bedingungslos, das ist ein schönes, schönes Wort. Cool.
Achso, vielleicht noch. Ich war anfangs auch völlig ungelenkig. Also ich bin weit entfernt von irgendeinem Spagat oder ich konnte, ich glaube noch nicht mal, also forward fold, die Handflächen richtig auf den Boden ablegen.
Also nach Vorbeuge bist du gar
Vorbeuge,
nicht.
Also bis zum als Boden ich angefangen habe, nicht. Und weil auch Acro-Yoga generell, also, ich bin nicht gelenkig genug, also ich war auch überhaupt nicht gelenkig, ich bin immer noch nicht super gelenkig. Aber ja, die Spaß am Acro-Yoga und an Gemeinschaft hat mich motiviert, an meiner Gelenkigkeit, Beweglichkeit zu arbeiten und an meiner Kraft zu arbeiten. Weil ich auch nie der Typ war, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen um der Fitness wegen, sondern hier spiele ich und mache Akrobatik, es macht Spaß und fitter zu werden ist so ein Nebenprodukt davon.
Das stimmt, das sage ich, das erzähle ich auch immer allen Leuten. Also man wird einfach besser, weil man Spaß hat.
Genau.
Also ich meine, welche Sportart? Ich meine, guck mal, eine ganz normale Acro-Yoga-Jam dauert ja in der Regel 3 Stunden, ja? Und das ist eine kurze Jam. Mhm. Und in welcher anderen Sportart macht man denn 3 Stunden am Stück Sport und lacht die ganze Zeit?
Das stimmt.
Klar, man quatscht zwischendrin und wechselt irgendwie die Base und spottet ein bisschen. Aber an sich sind das 3 Stunden am Stück, die man Sport macht.
Die man aktiv ist, ja. Und das vorzugsweise draußen in der Natur, auf der Wiese. Und ja, es ist großartig.
Und was machst du eigentlich beruflich, liebe Sarah?
Also das Sarah.
Ist Sarah, oh sorry, jetzt habe ich doch Sarah gesagt. Ich sag mir die ganze Zeit im Kopf, nicht Sarah sagen. Und es tut mir so leid. Sarah. Genau, also ich finde auch super spannend, nicht nur wie die Leute mit Acro angefangen haben, sondern wo sie eigentlich gerade stehen, also auch im Leben, im Beruf, weil da gibt es ja auch so viele Vorurteile von, ja, das können ja nur Studenten machen, weil die haben ja die Zeit dafür. Und deswegen, ich mag einfach mal in meinem Podcast einen Querschnitt von allen möglichen Acro-Yogis und LehrerInnen und coolen Leuten zeigen. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was du eigentlich normalerweise in deinem Alltag machst, wenn du nicht gerade irgendwie Acro-Yogiest oder slackst.
Also meine Rechnungen werden bezahlt, ich verdiene mein Geld als Anästhesistin.
Mhm.
Also ich bin Ärztin und auch Anästhesisten haben Medizin studiert. Witzigerweise kommt die Frage, du bist Anästhesistin, hast du auch Medizin studiert? Ich sage, ja, wieso, was soll jetzt die Frage? Nee, ich meine so richtig. ich habe so richtig Medizin studiert.
Okay, das heißt, man studiert normal Medizin, also so richtig?
So richtig.
Und dann spezialisierst du
dich? Genau, dann ist es eine Facharztweiterbildung wie jeder andere, also ob du jetzt Chirurg oder Hausarzt oder also Allgemeinmediziner oder Internist oder Gynäkologe wirst, Anästhesie ist genauso eine Facharztweiterbildung. Und die meisten Facharztweiterbildungen dauern 5 Jahre im Schnitt, einige 7.
Oh wow, ja. Das heißt Medizinstudium?
Studium ist 6 Jahre plus Facharztweiterbildung 5 Jahre, das heißt mindestens 11 Jahre bist du beschäftigt. Ich habe natürlich als freizeitorientierter Mensch schon während des Studiums getrödelt und ein Urlaubssemester gemacht und war ein bisschen reisen, habe nach 7 Jahren das Studium abgeschlossen und dann statt in 5 Jahren das Vollzeit durchzuziehen, habe ich auch in der Weiterbildung zwischendurch Teilzeit gearbeitet und dann auch mal ein paar Monate Pause gemacht, sodass ich die Prüfung erst nach 7 Jahren abgelegt habe.
Okay.
Also ich war dann nach 6 plus 7, 13 Jahren durch.
Boah. Okay, und du bist auch so richtige Ärztin.
7 plus 7 nach 14 Jahren. Ich bin so richtig Ärztin. Ich wollte das nie sein werden. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber das ist eine andere Geschichte. sodass ich dann aber, als ich meinen Facharzt, die Prüfung für den Facharzt zum Anästhesisten abgelegt habe, dann habe ich erstmal meinen Job gekündigt.
Okay, warum das?
Weil ich irgendwie aus dieser Krankenhausmühle raus musste. Und vorher hat es Sinn gemacht, überwiegend Vollzeit zu arbeiten, auch in Anstellung und im Krankenhaus, um halt die Weiterbildungszeit zusammen zu bekommen. Ja, und dann habe ich, wie kurz erwähnt, wollte ich ja eigentlich nie Arzt werden. Ich wollte Hairstylistin werden, als ich 17 war.
das liegt irgendwie sehr weit weg voneinander.
Als ich das meiner Mutter erzählt hatte, hat sie nur mehr oder minder müde gelächelt und gesagt, nein, Kind, du wirst studieren.
So richtig Asiaten-Mama, oder?
Auf jeden Fall.
Geil.
Es war klar, dass ich studiere. Ich hatte die freie Wahl, was ich studiere, aber ich musste studieren. So, das habe ich ja dann auch gemacht.
Oh, warte, lass mich dich kurz unterbrechen. Es gibt so ein Meme, ich finde es so geil, so ein Asiaten-Meme. Da sieht man so einen asiatischen Vater, so, Child, you can be everything. Lawyer, Doctor or irgendwas, Engineer.
Or Business. Ja.
Das ist so geil.
Anything.
Okay.
Okay, das ist bei Medizin, also was Klassisches in dem Sinne war, war Zufall. Also es war nicht gefordert von den Eltern. Aber gut, jetzt habe ich, und ich habe das auch nicht durchgezogen, weil ich den Druck von den Eltern hatte, sondern das Studium hat mir tatsächlich gefallen und der Job war dann auch cool. Und ich bin auch ganz froh, jetzt Anästhesist zu sein. Aber nachdem ich meinen Facharzt fertig habe ich besonnen, dass ich ja eigentlich Hairstylist werden wollte und habe dann die Ausbildung zum Hairstylisten gemacht. Einfach, weil ich wissen wollte, okay, deine Teenager-Jugendträume, was ist denn mit denen?
Und, wie war es dann?
Es war mega gut. Ich habe jetzt auch gegen alle Asiaten-Klischees, ich hatte immer nur durchschnittliche Noten in der Schule. Und auch mein Medizinstudium habe ich zwar abgeschlossen, aber mit ausreichend, also ich habe bestanden, aber mit keiner guten Note.
Mhm.
Und ich glaube, mir fehlte immer die Leidenschaft. Und diese Hairstylisten-Ausbildung, da war ich natürlich mit Abstand die Älteste. Alle anderen waren halt irgendwo zwischen 18 und 22 und ich war da mit Mitte 30. Und ja, die Abschlussprüfung, ich hatte halt keinen Druck. Die anderen wollten das machen und davon leben und haben so ein bisschen Play It Safe gemacht. Und wir mussten halt zwei Hairstyles machen. Eins war Pflicht und das andere Kür. Und als Kür habe ich halt einfach alles gegeben und alles riskiert.
Aha.
Und ich hatte die einzige Eins.
Wie geil.
Als Abschlussnote.
Was hast du da gemacht?
Ich könnte jetzt ein Foto zeigen, das sieht meine Podcast nicht, aber ich zeige es dir später.
Okay.
Es war ein Fake-Irokesen-Long-Hair-Updo.
Oh mein Gott. Ja, okay, ich habe verstehen. Krass.
Ja, und so kam es halt auch, dass ich, ich habe, seitdem ich den Facharzt habe, nie wieder Vollzeit gearbeitet.
Mhm.
Maximal 50% und die andere Hälfte der Zeit spiele ich. Ja, Acro-Yoga, Slackline, ich kletter noch, ich gehe gern wandern. Alles, was in der Natur ist. Und das Neueste ist, dass ich versuche, selbstständig zu werden.
Cool, erzähl mal, was machst du jetzt noch dazu?
Aufgrund einer eigenen Leidensgeschichte mit viel Magen-Darm-Verdauungsproblemen und letztendlich auch sowas wie Gelenkschmerzen.
Mhm.
Und ich, obwohl ich selbst Arzt bin, hatte ich diese klassische Geschichte, dass man von Arzt zu Arzt geht, Internist, Dermatologen, keine Ahnung, Gastroenterologen und keiner mir so richtig helfen konnte. Also war ich ein bisschen gezwungen, beziehungsweise dachte mir so, hey, ich bin doch selbst Ärztin, ich bin zwar Anästhesistin, aber ich habe was über auch alle anderen Organe gelernt,
mhm,
und habe mich selbst reingehangen in Ernährungsmedizin, mhm, habe auch die Weiterbildung gemacht zum Ernährungsmediziner und habe jetzt dann meine eigenen Bauchprobleme in den Griff bekommen.
Mhm.
Und es war
also mit Bauch meinst du aber Ernährung, ne?
Ernährung,
nicht, dass du
Verdauung.
Schlanker geworden bist.
Nein, nicht Bach, nein. Die Bauchprobleme hatte ich zum Glück nie. Aber genau, Verdauung und Bauchschmerzen und Blähbauch und mhm, Gelenkschmerzen. Und all das habe ich jetzt im Griff. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich viel zu schade, all diese Kompetenzen und das Wissen darüber jetzt für mich zu behalten.
Mhm.
Und das möchte ich auch gerne mit der Welt teilen. Und deshalb ist der selbstständige Weg jetzt der medizinische Berater.
Mhm.
Und ich ziele auf Menschen ab, die halt eben mit der normalen Schulmedizin nicht weiterkommen.
Mhm.
Also ich arbeite mit einem Freund zusammen, der hat eine internistische Praxis, ist selbst Gastroenterologe und sagt, Sera, ich kenne niemanden, der so viel Ahnung von Ernährung hat wie du. Und er hat Patienten, die Ernährungsberatung wünschen oder ernährungsmedizinische Beratung. Und er sagt, abgesehen davon, dass er keine Zeit dafür hat, könnte er das auch gar nicht, mhm, weil wir das im Medizinstudium überhaupt nicht lernen.
Ja. Cool. Und das machst du jetzt selbstständig?
Genau, also zum einen mit einer Freundin zusammen, die Ernährungswissenschaftlerin ist, also Ökotrophologin, organisieren wir Seminare. Das mhm, nächste ist im Oktober, eine Woche lang in Polen, wo es aber eher um Basics, Fundamentals, allgemeine Ernährungsfragen geht, weil in der heutigen Welt ist man so verwirrt durch die Medien, die sagen, die einen sagen, welches Öl ist gut oder schlecht und man weiß gar nicht mehr, was man jetzt essen soll.
Ja, dann kommen die einen mit Low Carb und
genau,
die anderen mit zuckerfrei.
Low Carb, Keto, Paleo, vegan, mhm, vegetarisch, was darf ich überhaupt noch essen und Proteine, ja, so viel wie möglich, nee, Proteine sind böse und man ist einfach völlig überladen mit widersprüchlichen Informationen und unsere Ernährungsseminarwoche räumt halt mal auf und gibt mhm, dir das Grundverständnis, nicht zu wissenschaftlich, alltagstauglich,
mhm,
wie du ganz alltäglich einfach und gut essen kannst, weil viele auch denken, gesund essen oder selber kochen ist voll zeitaufwendig und das schaffe ich gar nicht und ich gehe dann lieber in die Kantine oder hole mir meine Pommes Currywurst oder esse meine Tüte Chips. Und das, was ich behaupte, was das Schöne an unserem Seminar ist, ist hands-on, das heißt, wir haben Theorieeinheiten, aber wir bereiten auch alle Mahlzeiten in der Gruppe gemeinsam zu.
Ach, wie cool.
Dass du halt auch direkt in der Woche schon lernst und siehst,
mhm,
und erfährst mit eigenen Händen, wie einfach es sein kann, vollwertig und gut zu essen. Und dass es gar nicht so aufwendig sein muss.
Klar, und wenn man eine Woche so vollwertig und gut isst, da spürt man ja auch schon super viele Effekte davon.
Auf jeden,
ne,
Fall.
Cool. Magst du uns da eine Mini-Mini-Sneak-Preview geben, was so dein was so euer Ansatz ist. Du hast ja gerade ganz, ganz viele Essensansätze irgendwie gegeben. Was bedeutet für dich gut und gesund essen?
Gut und gesund essen ist weder vegan noch vegetarisch noch Paleo noch Keto, sondern es gibt keinen Begriff für das, was ich empfehle. Weil zum Beispiel, ich finde Paleo super gut, außer dass sie... Paleo wird oft falsch verstanden. Es ist plant-based immer noch, also auf Gemüse, aber die haben halt Fleisch drin. Aber die verteufeln zum Beispiel Hülsenfrüchte. Und ich frage mich, warum? Mhm. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist, sie sagen, Hülsenfrüchte sind für sie raus, weil es Phytate hat. Das sind Antinährstoffe, die in der Haut stecken, die Nährstoffräuber sind. Das heißt, sie verhindern die Aufnahme von gewissen Vitaminen und Mineralien. Mhm. Der Witz dabei ist aber, diese Phytate, Antinährstoffe, sind genauso in Nüssen oder Samen. Mm. Aber die verteufeln sie nicht.
Okay.
Und ich finde das von den Paleolanern insofern eine Inkonsequenz zu sagen, diese bösen, bösen Bohnen und Bohnen, was sind die?
Böse Früchte,
genau.
Erbsen.
Bohnen, Linsen, Erbsen, genau. Die essen sie alle nicht. Und ich habe kürzlich überlegt und eine Theorie war, okay, wenn du Hülsenfrüchte komplett aus der Ernährung rausnimmst, weil es ist eine super pflanzliche Proteinquelle, dann bist du quasi gezwungen, Fleisch zu essen, wenn du Proteine haben möchtest, weil die pflanzlichen hast du gerade überwiegend rausgekickt.
Und die Paleos essen ja jetzt auch Fleisch.
Genau, ne? Die Paleos essen auch Fleisch. Die essen zwar halt ihr Weiderind und das gute Organic, Pasture-Raised Chicken. Aber ja, mir fällt kein guter Grund ein, weshalb die Hülsenfrüchte verteufeln. Und deshalb finde ich Paleo zwar gut, aber Leute, nehmt Hülsenfrüchte rein. Der okay. Trick ist bei den Phytaten ist, du musst sie einfach nur gut einweichen. Wenn du deine Kichererbsen oder Linsen mindestens 12 Stunden über Nacht einweichst und das Einweichwasser wegschüttest, bis zu, ich glaube, so 80% der Phytate sind wasserlöslich aus der Haut.
Aha.
Und dann sind sie raus und dann ist das Problem damit gelöst. Genau das Gleiche kann man auch mit Nüssen machen, dass man die gut einweicht. Auskochen kann man die auch teilweise, da muss man das Kochwasser aber auch wegschütten. Dann kannst du also nicht irgendwie die Linsensuppe, die musst du vorher einweich kochen, wegschütten und dann kochen.
Mhm.
Das ist wiederum aufwendiger, mehr Zeit. Aber wenn man jetzt vegan sich zum Beispiel ernährt und Fleisch keine Option ist, sollte man sogar die Hülsenfrüchte auf jeden Fall essen. Aber ja, einweichen und Einweichwasser wegschütten ist dann ein Muss.
Okay, und jetzt aber noch, einfach nur, weil ich selber vegan lebe, was ist deine Kritik an vegan?
Was ist meine Kritik an vegan? Vegan ist einfach, also ich verstehe, wenn Menschen vegan sind aus philosophisch-ethischen Gründen und Tierschutzgründen, dann finde ich es toll, dass du dich quasi, ich möchte sagen, unter dem Tier stellst, weil vegan ist letztendlich eine Nährstoffmangelernährung. Es ist nicht möglich, alle Nährstoffe aus der veganen Ernährung zu bekommen. Und wenn du dich eher gerne in Ernährung möchtest, unterstütze ich das, sag ja, bitte tu das, aber supplementier.
Mhm.
Und wenn jemand mir daherkommt und sagt, nein, ich bin vegan und ich lehne das ab zu supplementieren, dann sage ich, dann sieh zu, wie du mit deinen Gelenkschmerzen klarkommen wirst.
Oha.
Zum Beispiel.
So hart. Okay, das war ein kurzer Ausflug in die Ernährung. Super, super spannend. Ich glaube, darüber könnten wir nochmal einen komplett eigenen Podcast machen.
Auf jeden Fall.
Mega spannend. Also Leute, gerade kurzer Aufruf, wenn ihr Bock habt, da mehr zu erfahren. In den Shownotes findet ihr Link und alles Mögliche irgendwie, was ihr braucht, um zur Sarah zu finden. Und ja, vielleicht habt ihr Bock im Oktober, euch einfach mal eine Woche frei zu nehmen und mit auf dieses geile Seminar in Polen zu gehen. Also ich finde es gerade schon selber mega spannend.
Ja, es ist die 3. Oktoberwoche und es ist auch nicht nur Ernährung, sondern wir machen auch am Morgen Yoga und Meditation und dann am Nachmittag gibt es immer eine Bewegungssession, also quasi kleine Schnupperstunden in Acro-Yoga, Slackline-Yoga,
yeah.
Thai-Massage. Also wir wollen das Ganze ganzheitlich gestalten.
Super cool. Ich habe tatsächlich nur noch 2 abschließende Fragen. Die eine ist, was hat dir Acro-Yoga für deinen Alltag gegeben?
Für meinen Alltag? Ja, mhm. Es gibt viele Sachen, die man aus der Acro-Yoga-Gemeinschaftspraxis rübernehmen kann ins alltägliche Leben, was überhaupt nichts mit Bewegung zu tun hat. Zum einen lernt man Vertrauen. Ich glaube, ich, genauso wie viele Menschen, haben Probleme, anderen Menschen zu vertrauen oder auch Kontrolle abzugeben. Und Acro-Yoga ist ein sehr sicherer Ort, das zu machen.
Mhm.
Also man muss es eigentlich auch machen, aber man hat die gute Erfahrung, dass man aufgefangen und gehalten wird und nicht fällt. Und genau das konnte ich mit rübernehmen in mein Leben, wenn ich Schwierigkeiten habe, also nicht körperlich, sondern vielleicht auch emotional und Sachen lieber mit mir alleine ausgemacht hätte und man sich einem anderen Menschen nicht anvertraut, dass ich gelernt habe, dass es okay ist und dass Menschen da sind, die einen auffangen und für einen da sind.
Oh, das ist voll schön. Und du hast auch vorhin noch einen coolen Vergleich gemacht, wo du gesagt hattest, du hast den Satz in deinem Partner-Acrobatics-Profil. Yeah,
genau, wer es genau wissen will, ich weiß nicht, ob es ganz auf die Reihe kommt, aber wenn man auf Partner-Acrobatics die Internetseite geht und unter Teachern auf Sierra Kim geht, dann findet man das. Ja, man muss, um beim Akro zu bleiben, um spotbar zu sein, um sicher fliegen zu können und aufgefangen zu werden, muss man spotbar sein. Das heißt, du musst eine gewisse Energie in deinen Körper reingeben. Du musst Körperspannung halten und aufrecht sein, weil wenn du dich einfach nur schlapp hängen lässt oder dich zum kleinen Ball zusammenrollst, bist du nicht spotbar. Und genauso im Leben, wenn du dich einfach nur hängen lässt und selbst gar keine Energie für dich selbst reingibst, dann ist es auch schwierig, dir zu helfen. Aber wenn du bereit bist, dir selbst zu helfen, dann können dir deine Freunde nochmal einen Boost geben und wenn du den Anfang machst, helfen sie dir zurück ganz auf die Beine.
Ich finde das Bild so, so schön.
Oder noch besser, du musst gar nicht am Boden sein. Wenn du drohst zu fallen, dann schieben sie dich schon zurück in Balance, bevor du überhaupt zu Boden gehst.
Oh. Und eine letzte Frage, und zwar, wenn du ein Buch empfehlen müsstest, dürftest, solltest. Was wäre das für dich? Welches Buch ist so für dich?
Oh mein Gott. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele gute Bücher. Aber
das Erste, was dir gerade in den Sinn gekommen ist.
Das Erste, das mir jetzt in den Sinn kommt, kommt mir wahrscheinlich deshalb in den Sinn, weil ich gestern noch drüber sprach. Und zwar, wir hatten irgendwo, gab es die Rede vom Placebo- und Nocebo-Effekt. Mhm. Und es gibt ein Buch, das heißt Mind Over Medicine.
Mind Over Medicine.
Von Lisa Rankin. Mhm. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung von. Ich weiß jetzt nicht genau den deutschen Titel, aber Mind Over Medicine ist der Originaltitel. Es ist ein großartiges Buch. Man muss auch kein Mediziner sein oder Wissenschaftler, um das zu verstehen. Diese Ärztin, also Lisa Rankin ist, glaube ich, selbst Ärztin, hat viele Fallbeispiele und Geschichten zusammengesammelt über den Placebo, den Nocebo-Effekt. Und wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, ist... Placebo kennen, glaube ich, die meisten, dass halt eine Zuckerpille oder auch nur der Glaube an etwas dich heilt oder einen positiven Effekt hat. Und der Nocebo-Effekt dagegen ist, dass halt auch einfach nur Worte oder Gedanken einen negativen Effekt auf deinen Körper haben können. Und das krasse Beispiel ist, glaube ich, worüber man zum Beispiel gesprochen hat, ist, wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt und der Arzt sagt, sie haben nur noch 6 Monate zu leben, sei es so oder nicht, viele Menschen mit dieser Diagnose sterben nach exakt 6 Monaten, einfach weil es so in ihr Kopf rein implantiert wurde. Mhm. Und wer weiß, wenn vielleicht gibt es das andere Beispiel, wo jemand eine krasse Diagnose bekommt, aber jemand erzählt dir glaubhaft, das ist kein Problem, du kannst es überwinden, du kannst gesund werden und du musst jetzt nicht sterben, nicht in 6 Monaten, du kannst genauso lange leben wie ohne diese Diagnose. Und dieser Mensch lebt vielleicht, bis er 90 wird.
Und das sind, okay, das quasi Placebo und Nocebo. Spannendes Buch, also tue ich das auf jeden Fall auch als Link in die Shownotes, Mind Over Medicine. Super cool, Sarah. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, noch mitgeben magst?
Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und ja, wenn abgesehen von den Seminaren, ich mache auch Einzelberatungen und wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt mit der Schulmedizin, also ich bin Schulmediziner und die ist auch gut, aber leider ist die Schulmedizin nicht vollständig, wie ich am eigenen Leib spüren musste. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich einfach. Den Kontakt findest du auch in dem Anhang.
Show Notes. Ja, ich bin auch noch am Lernen von den ganzen Podcast-Begriffen. Super cool. Danke, Sarah. Es war super, super spannend. Eine super coole Unterhaltung. Wir haben irgendwie so einen Allround-Umschlag gemacht von Akro, wie hieß das, Lindy Hop, Slacklining. Ich finde auch super cool, dass ihr das kombiniert, ne, eure Akro-Slackers und am Ende ja sind wir doch noch viel in Lifestyle und Gesundheit rein. Ja, tatsächlich auch einfach wahrscheinlich, weil es meine Themen sind. Und
das Leben ist immer, nicht immer nur eine Sache. Das Leben sind viele Sachen.
So ist es. Das Leben sind viele Sachen. Ja,
das Leben ist viele Sachen. Nein, wir sind beide nicht deutsch.
Nein, das macht es viel bunter, weil da muss man mehr über den Satz nachdenken. So, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Zumindest bei iTunes geht das, bei Spotify leider nicht. Schreibt mir Kommentare, gebt mir eine Nachricht. Genau, meldet euch gerne bei der Sarah, bei allen, alle ihre Sachen sind unten in den Shownotes drin. Und der Olli und ich veranstalten dieses Jahr tatsächlich auch unser allererstes Acro-Yoga-Retreat. Das ist vom 1. bis zum 1. bis 6. November in Spanien. Das findet ihr auch in den Shownotes und wir freuen uns riesig, wenn ihr Bock habt, einfach mal so 6 Tage volle Kanne mit uns Acro-Yoga und Thai-Massage und Persönlichkeitsentwicklung abzutauchen. Und jetzt wünschen wir euch einfach erstmal alles Liebe und ja, das Vogelgezwitscher verabschiedet sich bei euch. Ciao!
Ade!